Ey Max, du machst ja deinen neuen Podcast Dungeons and Dreamers, ne?
Mhm.
Und am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Einschlaf-Podcast, aber du liebst ja Geschichten und liebst auch Fantasy-Geschichten.
Sehr sogar. Ich liebe Fantasy, ich liebe Fantasy-Geschichten und sich auch vor allem in die Welt hineinfühlen zu können.
Und das hast du ja verbunden mit Psychologie eigentlich. Also du hast die Psychologie eingewebt in diese Fantasy-Geschichten. Das heißt, man lernt einerseits was Psychologisches, so ganz niedrigschwellig, und man hört auf der anderen Seite eine gute Fantasy-Geschichte. Kann man da überhaupt noch einschlafen?
Genau, nämlich im besten Falle kriegt man gar nicht mit, was da erzählt wird, sondern es ist am Ende ein Einschlaf-Podcast. Aber wer Lust hat, eine spannende Geschichte zu hören, kann auch das machen. Und wer sich vielleicht diesen Themen etwas nähern möchte, wie Prokrastination oder soziale Ängste oder Bindungsangst, der ist herzlich eingeladen, in den Podcast Dungeons and Dreamers reinzuhören, der unter anderem auch mit einem sehr schönen Sounddesign untermalt ist. Also man hört im Wald die unterschiedlichen Geräusche, ihr hört selber, wie er läuft oder das Prasseln des Lagerfeuers.
Aber am besten, vielleicht kommt er einmal kurz mit auf eine kleine Reise in die Welt von Dungeons and Dreamers. Deine Fahrt auf dem Fluss geht weiter. Stunde um Stunde um Stunde. Bald ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Du wirfst den gelb leuchtenden Umhang deines Stammes über deine Schultern und kauerst dich darunter zusammen. Wie ein Zelt schließt du ihn schützend vor der Brust, doch die Dämmerstunde bringt Kälte mit sich und die Kälte kriecht in jeden Spalt, den der Stoff nicht bedeckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Den Podcast Dungeons and Dreamers, fantastische Geschichten zum Einschlafen, gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, timo_neitzel. Alle Infos findet ihr aber sonst auch nochmal in den Shownotes.
1, 2, ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hello. Ich war letztens in einer unangenehmen Situation.
Schon wieder?
Ja, meine Tochter ist ja beim Ballett, ne? Und das ist nicht so wirklich das Ballett. Die spielen Musik und dann tanzen die so zu Sachen und hüpfen im Kreis und so. Aber es ist immer so, wir gehen jetzt zum Ballett und sie hat so ein kleines Ballettkleidchen.
Natürlich hat sie das.
Hey, sie ist auch super stolz darauf. Sie will es dann manchmal anlassen und auf dem Spielplatz damit sein.
Natürlich.
Lass ich dann natürlich.
Bist du dann der Rahmenvater und sagst, nein, wenn dich andere Kinder mit diesem Plastiktütü sehen. Oder habt ihr so ein selbstgebasteltes Waldorf-Kita-Tütü aus irgendwelchen alten Hölzern? Und
richtig aus dem Ballettshop.
Nice.
Also richtig in rosa kleine Ballettschlappen und alles, was dazu gehört. Also mehr Klischee geht nicht. Eine Sache ist da immer, wenn sich ein Kind so herzzerreißend von dem Vater, ist es nur der Vater, es kommen ein paar Väter zu dem Ballettunterricht und man gibt die Kinder quasi dahin und hilft beim Umziehen und so und dann geht man für die Stunde raus.
Ja.
Und dann gibt es immer so eine Situation, wenn die Kinder sich verabschieden und bei manchen Vätern ist es einfach so tschüss von Weitem und manche Kinder kommen dann an und umarmen dann nochmal ihren Papa und küssen ihn so auf die Wange.
Mhm.
Man sieht sofort, wie so impulsartig die Arme von den anderen Vätern nach vorne gehen, die das auch wollen bei ihren Kindern. Das ist immer eine sehr witzige Situation. Und das andere war, dass sie in einer Stunde ein Stück vorbereitet haben.
Oh.
Und da gibt es dann so eine kleine Bühne in der Turnhalle.
Mhm.
Und wir mussten dann alle wieder reinkommen und haben uns auf diesen Boden gesetzt, auf diesen Holzboden.
Mhm.
Und dann ging der Vorhang auf und dann gab es über so einen kleinen Ghetto-Blaster so Klaviermusik, so Pianomusik, die so ein bisschen mellow-melancholisch war.
Mhm.
Und dann haben die ganzen Kinder wie in Zeitlupe ein Stück aufgeführt, so das, was sie lernen konnten in einer Stunde.
Ja.
Das kannst du jetzt nichts Krasses erwarten. Aber die haben so rumgetanzt und man hat richtig gemerkt, wie meine Tochter mich so beobachtet hat vorher, ob ich auch wirklich da bin. Sie hat vorher durch den Vorhang geguckt, wo ich sitze, und man hat an ihrem Blick gesehen, dass sie kurz verzweifelt nach mir gesucht hat, nachdem sie mich nicht gefunden hatte. Und dann hat sie mich gefunden und dann war es so richtig, dass sie beruhigt war. Und dieses Gefühl kenne ich noch von früher, wenn ich meine Eltern bei einer Vorführung nicht in der Menge gefunden habe.
Weil sie nie da waren.
Das auch. Tatsächlich, meine Mutter war öfter mal bei Vorführungen, wenn es was gab. Ich habe ja Schlagzeug gespielt und da gab es dann immer so große Auftritte, wo so die ganze Schlagzeugschule zusammengespielt hat. War schon ziemlich crazy.
Und da warst du nicht, war deine Mutter nicht dabei?
Mein Vater war eigentlich nie dabei. Meine Mutter doch manchmal. Nee, mein Vater, glaube ich, war vielleicht auf einer Schulaufführung von mir. Vielleicht keiner. Vielleicht war er auf gar keinen. Nee, tatsächlich. Aber er war öfter mal auf Klassenfahrt mit.
Wie, er war auf Klassenfahrt mit?
Ja.
Als Begleitvater, oder was?
Ja, genau. Hat er sich dann die Zeit genommen. War auch so eine Sache, die man immer so halb gerne wollte.
Natürlich, das genau wollte man nicht. Sah den Lehrern attraktiv aus?
Nein. Ja. Ging so. Gerade noch machbar.
Für deinen Vater? War sie für deinen Vater attraktiv?
Naja, der Frauengeschmack von ihm ist ja eigentlich in Ordnung, würde ich jetzt sagen.
Deckt sich mit deinem, wolltest du eigentlich sagen. Nein. Ich klatsche euch da immer ab. Wie Staffellauf. Jetzt bist du dran.
Sohnemann, dein Job. Ich habe hier schon Blut und Wasser geschüttet.
Da kannst du gerne ein Verb reinsetzen, was du möchtest.
Mach ich mal. Ich habe in Gedanken schon ein Tu-Wort eingefügt. Nein. Und
hast du gewunken, als deine Tochter?
Ja, ich habe natürlich gewunken. Gleich so wie,
so ein Wilder auf.
Ja. Gesagt, hier bin ich! Hier! Hilfe! Ich bin da, ich lasse dich nicht alleine. Ich bin hier. Und dann ging der Vorhang auf, die Musik kam. Alle haben sich in Zeitlupe bewegt. Manche Kinder haben es wirklich, ey, die haben Eichhörnchen gespielt oder irgendwas, die haben nicht mitgetanzt, die haben es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Sei es drum. Ich glaube, in mir wäre die gleiche Emotion hochgekommen und ich musste wirklich weinen. Und mir war es so unangenehm vor denen. Alle waren so ganz glücklich und haben ihre. Und ich dachte mir so, wow, das ist der nächste Entwicklungsschritt für sie. Mhm. Das ist so krass irgendwie, dass sie gerade diesen Weg geht und diese Musik und dass ihr das so wichtig ist, das sofort zu tanzen und ich, der da zerfließt.
War das ja die erste Vorstellung, die sie gemacht hat in irgendeiner Form?
Ja, die ich so lebendig mitbekomme, auf jeden Fall.
Gab es in der Kita nicht mal irgendwas, irgendwie?
Da sind die kleinen Kita-Erzieherinnen immer so.
Ach, da werden keine individuellen Narzissten erzogen, sondern nur ein gesamter. Nee,
genau, die sich profilieren können vorne auf der Bühne.
Da gibt es nur so einen Gemeinschaftsbrei.
Ja, ja.
Alle sind gleich.
Ja, aber boah, ey, es hat mich schon ganz schön gepackt.
Ja, glaube ich.
Diese Folge von Beste Vaterfreuden wird dir präsentiert von den Barmenia Familienversicherungen. Denn deine Familie ist das Wichtigste. Das versichern wir dir.
Also wir hatten, ich glaube, ich habe es auch erzählt mit meiner Tochter, die war in so einem, in den Sommerferien auf so einer Zirkusveranstaltung, wo sie alle was lernen konnten und jeder musste dann am Ende eine Vorführung machen. Das waren, glaube ich, 300 Kinder und diese Veranstaltung ging 3 Stunden, weil natürlich jedes Kind seinen Platz unter dem Rampenlicht bekommen sollte. Es war auch sehr anstrengend, aber ich kann das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, teilen. Das ist schon irgendwie, das ist eigentlich auch irgendwie so, ich will nicht sagen erbärmlich, aber irgendwie so, es ist zwar total schön, aber ich denke mir so, ja, es ist toll, was ihr macht und warum löst es in mir diese Reaktion aus? Und dann gucke ich mich um und alle haben das Gleiche. Und
ich
so,
ich hab mich gar nicht getraut, mich umzugucken. Ich wollte nicht irgendwie, dass jemand erkennt, dass ich einen Granatsplitter in den Augen habe.
Genau. Und es ist so simpel und einfach gestrickt und irgendwie haben alle das gleiche Gefühl. Und jeder, also es ist so.
Ist wahrscheinlich auch eine krasse Genugtuung für die Ballettlehrerin, die vorne
natürlich.
Ist.
Natürlich.
Habe ich sie wieder erwischt.
Die alte Narzisstin macht es doch nur für sich selber.
Habe ich sie wieder erwischt. Die schwachen Eltern fangen hier wieder an zu weinen. Jedes Mal mit dem gleichen billigen Song aus meinem Ghetto-Blaster.
Was wurde denn da vorgeführt?
Ey, wahrscheinlich hinter der Bühne geht der Talk zu den Kids so. So, jetzt bringen wir mal alle eure Eltern so ein bisschen zum Weinen und die Kinder reiben sich einfach nur die Hände und spielen das alles.
Ja, mit. Die machen, genau, die sind manipulativ.
Ein, zwei Kinder müssen bitte aus dem Vorhang luken und schon mal winken und ihre Eltern verzweifelt suchen. Okay, du bitte und jetzt du.
Das ist die eigentliche Show.
Ja, eigentlich ist das die Show. Du, die haben Zauberbäume getanzt und Gras und keine Ahnung.
Was weiß ich schon.
Ich habe nicht erkannt, was das eigentlich sein sollte, aber trotzdem, der Moment war krass.
Natürlich.
Es geht immer um den Moment.
Und hat die Lehrerin, ist das eine Russin eigentlich, ohne hier Klischees bedienen zu wollen?
Nö, ist sie nicht, aber weiß ich jetzt auch nicht
so. Weil wir hatten überlegt, mit Marie in so eine rhythmische Tanzgruppe, Gymnastikgruppe zu gehen und da war letztens so eine Vorstellung und es war wirklich so eine, wie man im Film sich vorstellt, so eine
russische Ballettlehrerin.
Genau, die so, und auch die so grob und hier noch ein bisschen drücken und hier noch ein bisschen dehnen. Und ich so,
runtergehen besser, mit den Beinen.
Besser nicht, du nicht.
Das ist wirklich ein krasses Klischee.
Wirklich, ja, aber es wurde da hart bestätigt.
Okay, man sucht natürlich auch immer nach dem, was man als Klischee im Kopf hat. weil unser Gehirn mag das, das einzusortieren. Also, okay. Ah, okay, hier ist wieder eine Schublade, wo ich was reintun kann. Aber und da, zu.
Ich habe danach aber nicht gesucht, das ist ja einfach entstanden.
Du hast dieses Klischee aber in deinem Kopf.
Ja gut, aber wenn das Klischee sich dann auch bestätigt, dann darf ich...
Ja klar, weil du eher danach suchst. Wir nehmen ja nicht die ganze Realität wahr. Du nimmst ja nicht ungefähr 120 andere Ballettlehrerinnen wahr, die nicht so sind.
Aber was mache ich dann dagegen? Das muss
gar nichts. Okay. Erstmal erkennen, dass es ein Klischee ist.
Ja, ich habe erkannt, dass es ein Klischee ist, was okay, ich da wunderbar. Entdeckt habe.
Andere Sache, meine Tochter liebt es gerade, wenn ich richtig, richtig hässlich tanze. Ne? Und wenn eine Sache in meiner Familie richtig ausgeprägt ist, ist es ein krass hässlicher Tanzstil.
Ja.
Also so tanzen so extra hässlich, aber dann, wenn man normal tanzt, denkt man so, war ich gar nicht so von dem normalen Tanz extra hässlichen ab.
Nein, ich habe deinen Vater auf dem Festival gesehen.
Oh, das war mir, ne? Ey, da durchfährt es mich jedes Mal mit Fremdscham.
Aber es ist am Ende auch sehr befreiend, weil ich dachte, hey, wenn, das ist wie so ein Cooler, der so eine Situation, hey, wenn der so tanzt, pff, dann bin ich hier, kann ich nur
glänzen. Das ist mein Maximum normal.
Genau.
Vor allem, es wird ja auch immer irgendwas Imaginäres aus der Luft gezogen, wo man sich so fragt, sind das Energiepunkte, die er gerade rausgezogen wird? Und dann wird irgendwas in die Luft geworfen und dann wird sich gekrümmt und wieder ausgebreitet. Und also vor allem, ich frage mich, ob er das extra macht. Er scheint Rhythmus nicht zu hören.
Ja, er hört er ja wahrscheinlich nicht.
Ja, also er hört es A nicht, weil er ja hörbehindert ist. Er hört ja nur 30% auf einem Ohr und auf dem anderen gar nicht. Er schafft es auch immer direkt vor oder nach dem Beat so seine Bewegung einzustreuen. So ganz so wie so ein Stroboblitzer, der nicht so richtig auf den Beat geht. Naja, auf jeden Fall, so einen ähnlichen Tanzstil habe ich natürlich auch in mir. Ich bin der Sohn meines Vaters und auch das Kind meiner Mutter.
Der Geschmack der Frauen und der Tanz, der ist uns gleich.
Eins verbindet uns, Vater. Und ich tanze jetzt manchmal. Ne? Morgens bin ich ja oft nackt, ne? Wenn ich gerade geduscht habe oder so. Kurz vorm Eincremen und ich mache jetzt die Badezimmertür nicht zu.
Ja.
Und dann habe ich so zu so einem hässlichen Lied getanzt von Jon Bon Jovi. Kennst du vielleicht? You Gave Love a Bad Name. You Gave Love a Bad Name. Nein? Nein. Kennst du nicht?
Nee.
Ein ganz, ganz schlimmes Lied. Das fängt auch direkt
Jon Jovi,
so. Der fängt direkt an zu schreien. Also ganz, ganz schlimm. Jon Bon Jovi sowieso. Der trägt ja schon seit Jahrzehnten die gleiche Perücke.
Ja.
Und dann noch diese Musik dazu. Also, naja, sei es drum. Auf jeden Fall singe ich halt so eklig dazu und bewege mich so ganz hektisch dazu. Nackt halt vorm Spiegel. Und das findet sie so ultra witzig.
Ja.
Sie lacht sich so schlapp dazu, dass sie wirklich auf dem Rücken liegt. Letztens gebe ich so bei der Kita ab. Und da sagt man immer an der Scheibe vorne.
Ja.
Tschüss.
Ja. An der Scheibe?
Ja, also ich gebe sie ab und dann rennen die Kinder immer noch mal vorne zur Scheibe. Ach so, mit der, okay. Erzieherin.
Winken
und
mal.
Winken dann. Mhm. Ne? Und ich höre durch die Scheibe so, Papa tanzt morgens immer nackt.
Nice.
Und ich merke so, wie in Zeitlupe das Gesicht von der Erzieherin so langsam zu mir rüberzieht und mir so ganz leichtes Kopfschütteln gibt.
Wirklich?
Ja.
Nein.
Doch.
Hä?
Ja, aber ey, ich weiß nicht,
wie da ist das doch nichts
rüberkam.
Dabei.
Ja, aber ich weiß nicht, wie das rüberkam. Also ich habe auch gemerkt, dass du mich so ihr Blick getroffen hat. Ich so, möchte ich jetzt nicht, dass du das weißt. Papa tanzt morgens immer nackt. Ja, stimmt. And you gave love a bad name. War auf jeden Fall ultra unangenehm. Aber ich konnte da nicht und hatte, ha, tschüss. Danach.
Vielleicht hatte sie auch gleich was anderes im Sinn und dachte, nackt tanzen ist der Ursprung des Namens Tanzen bei Waldorf. Und ja, vielleicht wird dein Vater das ja mal vorführen.
Herr Waldorf hatte das schon eingeführt. Den es nie gab.
Ich sehe dich da in der Kita, nackt deinen Namen tanzen.
Ich sehe nur so, wie geil wäre das bitte auf diesem Ballettstück, wenn ich so die Vorhänge aufreiße und dann so nackt zu Jon Bon Jovi, You Gave Love a Bad Name, da rumtanze. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt zum eigentlichen Thema, emotional alleinerziehende Mütter. Und ich bin darauf gekommen, weil ich mich als erstes gefragt habe, glaubst du, man kann sich jemals von seiner Prägung lösen?
Nein.
Nein?
Mm-mm.
Safe nicht?
Also, es wird immer ein kleiner Teil bleiben.
Okay, bin ich 100% bei dir.
Ja, ich weiß, es war eine Fangfrage. Du wolltest das
nicht
ja
sagen. Okay. Ich wollte wirklich deine Meinung hören,
ja,
dazu.
Nee, ich glaube aber wirklich nicht. Leider nicht.
Also, wir können uns nie 100% von unserer Prägung befreien, aber ich glaube, und danach sehen wir uns alle, wir können eine Entscheidungsfreiheit gewinnen in ganz, ganz vielen Situationen und nicht nach dem Schema F unserer Prägung handeln.
Ja.
Und das ist das Einzige, worum es eigentlich geht. Also wenn irgendjemand nochmal fragen sollte, diese Frage stellen sollte im Leben, worum geht's hier eigentlich? Ja, geboren zu werden und zu sterben, aber zwischendrin können wir noch eine andere Sache machen, nämlich zu erkennen, wie wir geprägt sind und uns von unserer Prägung lösen, beziehungsweise andere Entscheidungsmöglichkeiten aufmachen.
Ja.
Und eine Sache ist mir aufgefallen bei dir. Wir hatten irgendwann drüber geredet und ich finde, das ist so ein Groschen, der gefallen ist. Mhm. Ich frage mich ja manchmal, warum du alles erfühlst, ne? Du bist ja so ein richtig krasser Fühler. Wir kommen in den Raum und wir gehen aus diesem Raum und du sagst mir, was so in einer Woche mit den Personen passieren wird, die in diesem Raum waren. So, hey, die kommt auf uns zu und hat das und das. Hey, die hat sich von ihrem Freund getrennt. Der Typ, der hat gerade eine Affäre angefangen und die hat den beschissenen Tag, weil ihr die Wohnung gekündigt wurde. Fast mit dieser Treffsicherheit, ohne dass es vorher irgendwie jemals nur ansatzweise kommuniziert worden ist.
Ja.
Und deine Prägung ist halt, dass du, und vielleicht hattest du aber auch die Grundvoraussetzung dafür, emotional extrem feinfühlig bist. Glaubst du, ist es bei dir eher so eine Sache, die es schon immer gab, oder ist die gefördert worden?
Also ich weiß mittlerweile, woher es kommt.
Ja, woher?
Das war ein sehr erhellender Moment, weil ich mich das ja schon immer gefragt habe, was meine Mutter eigentlich bei mir angerichtet hat, bei dem Thema Prägung. Und ich hatte mich auch schon gefragt, das, was du gerade beschreibst, ich hatte das früher auch noch viel intensiver, dann habe ich es eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen abgestellt oder abstellen können. Aber es war teilweise wirklich so, dass ich schon mir vorkam, ey, bin ich irgendwie bescheuert, dass ich teilweise gefühlt habe, ich kann in die Zukunft gucken, weil ich weiß, was Leute um mich herum spüren und wie die sich verhalten werden. Dieser erhellende Moment kam dadurch, dass meine Mutter, und es tut mir leid, dass es wieder meine Mutter ist, aber mit uns, also vor allem mit mir, eigentlich so geredet hat, als wäre ich ihr Partner, beziehungsweise es Momente gab, wo ich schon ins Haus gekommen bin und gespürt habe, hier stimmt was nicht. Hier ist wieder irgendwie schlechte Laune oder es gibt irgendwas, was auf mich zukommt. Und ich habe bei meiner Mutter sehr schnell gelernt, okay, ich muss ein Schutzschild aufbauen. Aber um dieses Schutzschild überhaupt aufbauen zu können, musste ich sehr feinfühlig sein in dem, wie ich ihre Emotionen wahrnehme.
Ist das gerade notwendig quasi, das Schutzschild? Muss ich es runterfahren? Genau. Also muss ich meine Eisentüren zumachen, damit das nicht auf mich emotional einprasselt.
Genau, es war also wie so ein Signalgeber für dieses Schutzschild. Und im Alltag,
Schutzschild.
Genau, und in dem Alltag konnte ich so feinfühlig sein und musste aber dieses Schutzschild nicht hochziehen, weil die Leute um mich herum ja meistens gar nicht so sehr mich betroffen haben oder so sehr einen Einfluss auf mich hatten, dass ich sofort negative Gefühle empfunden habe damit in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn jemand mir sehr nahe kommt, dann kann es passieren, dass ich das auch spüre, aber sofort ein Schutzschild hochziehe. Wenn jemand aber so auf halber Distanz ist, dann kann ich das anwenden.
Ein Superskill.
So ein Superskill. Aber muss dieses Schutzschild nicht hochfahren und kann es dann aber auch wabern lassen. Ja. Und es war für mich ich habe mich früher wirklich gefragt, warum das so ist. Das hat mich auch krass gestresst, auch gerade in der Zeit in der Jugendhilfe hat mich das krass gestresst, weil ich das da bei den Jugendlichen oft auch, da habe ich es auch anwenden können und oft das Gefühl gehabt, ich habe sehr schnell gespürt, was eigentlich los ist, wogegen meine Kollegen noch lange im Dunkeln getappt haben, bis mir das da aber auch zu viel wurde. Also bis ich gemerkt habe, hey, wenn ich die Jugendlichen so nah auch an mich ranlasse mit ihren Themen, dann belastet mich das so sehr, dass ich da auch wieder ein Schutzschild hochfahren musste. Daraus ist ein richtig regelrechter Mechanismus entstanden, den ich an- und ausschalten konnte. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre hat sich es bei mir wieder entspannt, sodass ich da natürlich mit umgehen kann. Und erstaunlich ist aber auch, dass in der Partnerschaft zu meiner Frau, und das habe ich mit ihr letztens auch besprochen, und das ist auch irgendwie ein bisschen traurig, weil ich glaube, sie würde sich das manchmal mehr wünschen, dass ich feinfühliger bin. Ja, dass ich Momente und Situationen auch so wahrnehme wie das, was sie sind, vielleicht auch mal Sachen benenne, vielleicht auch mal einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Strauß Blumen mitbringe und einfach sage, hey, das hast du super schön gemacht, weil ich es ja irgendwo spüre, aber dadurch, dass ich so geprägt bin von meiner Mutter, entsteht auch sofort eine Gefahr, weil wenn ich das so benenne, könnte ja auch sofort eine Emotion kommen, die negativ ist und viel zu intensiv, sodass ich mich dann so davor abgrenzen muss. Und das habe ich mit ihr auch so besprochen und sie hat auch formuliert, ja, ist ja schön, dass du es so erkennst, aber irgendwie ist es auch total schade, dass es so ist. Das heißt,
das darf auch beides sein. Und das Interessante ist jetzt, das eine ist erkennen, das andere ist, sich aus seiner Prägung zu befreien. Ne? Mhm. Also das erste Mal, das so richtig tief spürt, ah, warum ist das so? Und krass, was meine Mutter mir da mitgegeben hat. Aber was für eine Qualität auch. Ne? Mhm. Weil am Ende ist es, glaube ich, einmal eine emotionale Feinfühligkeit, die du auch hast. Auf der anderen Seite ein wahnsinnig krasses Trainingscamp gewesen.
Ja, genau.
Jedes Mal die Antennen anzuhaben, wenn ich nach Hause komme, wie ist gerade die Stimmung von meiner Mutter und versucht sie hier wieder mit mir in eine emotionale Beziehung zu gehen und kann ich überhaupt dieses Päckchen an Emotionen, was sie eigentlich bei dir abladen wollte,
genau,
gerade aushalten oder nicht? Und da dann schnell als Überlebensstrategie im Grunde die Schotten hochzumachen und zu sagen, oh, ich bin immer oben, tschüss.
Ich habe auch, und jetzt wo du es gerade schilderst, als ich älter gewesen bin, meinen Vater versucht, in die Verantwortung zu nehmen. Es gab Situationen, wo Streits entstanden sind zwischen meinen Eltern, wo ich dann auch zu meinem Vater gegangen bin, der meinte, hey, du musst hier jetzt ran. Ja, du bist verantwortlich, komm, mach du das bitte. Ich habe darauf keine Lust, weil ich schon wusste, dass wenn mein Vater am nächsten Tag wieder arbeiten geht, ich dann wieder aus der Schule nach Hause komme, dass ich dieses emotionale Päckchen eigentlich wieder trage.
Das hast du schon gesehen für dich damals?
Ich krieg's gerade, also es kommt gerade hoch.
Flashback.
Wirklich, also es war, also ich habe auch meinen Vater oft für die schlechte Laune, die meine Mutter oft hatte, verantwortlich gemacht und gesagt, du machst das und das falsch. Also ich habe eigentlich die Sachen, die meine Mutter mir vorgeworfen hat, was ihr Mann nicht richtig macht, habe ich sozusagen meinem Vater indirekt auch vorgeworfen.
Oh, gruselig.
Ja, ne?
Gruselig, die Dynamik.
Genau, aber ich glaube, ich habe meiner Mutter auch mal gesagt, irgendwann, dass ich auch dankbar bin für vieles, was sie mir beigebracht hat und dass auch mein Skillset jetzt gerade auch in der Arbeit in der Jugendhilfe, was sie mir mitgegeben hat, da sehr hilfreich ist. Also, dass ich da auch einen sehr guten Draht auch zu den Jugendlichen aufbauen konnte. Habe aber auch gleichzeitig noch natürlich gesagt, dass es auch eine schwere Zeit war. Und diese, aber sie konnte es nicht annehmen. Das ist, glaube ich, weiß nicht, 5 oder 8 Jahre her. Ich weiß nicht.
War das so der Moment, als sie gemerkt hast, sie kann es nicht annehmen, dass du auch gesagt hast, okay, dann gehe ich mit ihr nicht weiter in das Thema rein?
Genau. Das war so, dass ich eigentlich was Schönes wollte. Klar war da auch viel Vorwurf drin. Ne? Es war ein Gespräch, was hart gewesen ist, was auch Schmerz hervorgerufen hat. Aber was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre, dass da ein Moment entsteht, wo sie die Sachen annehmen kann, das erkennt, vielleicht auch nochmal Revue passieren lässt, was eigentlich passiert ist und dann aber sich mit mir ins Jetzt sich transportiert und sagt, aber guck mal, was Schönes daraus entstanden ist auf der einen Seite. Ne? Es gab diesen negativen Part, aber es gibt auch den positiven Part, der am Ende uns beide lebensbestimmt war für mich auch. Und sie ist da aber eigentlich wieder in so eine Schleife geraten und ist nur in der Vergangenheit geblieben und gesagt, ja, und das war damals, du weißt gar nicht, wie schwer ich es auch hatte und ich war die ganze Zeit alleine mit euch. Also es wurde eher so eine Ursuppe aus Vorwürfen, die mich dann auch nicht weitergebracht hat.
Rechtfertigung, ne?
Genau, eine Rechtfertigung. Und das ist auch okay. Also es war auch nicht, ich habe auch da formuliert, es ist auch nicht schlimm, dass sie das jetzt so macht. Ich finde es halt nur schade, dass wir nicht an dem Punkt uns weiterentwickeln gemeinsam.
Und ihr hättet die Chance da gehabt, genau, an dieser Kreuzung eine neue Richtung einzuschlagen, ne?
Genau.
Und eine neue Beziehung zu führen.
Ja.
Aber die hat sie nicht wahrnehmen können.
Nee.
Das eine ist ja, eine Prägung zu haben, die zu erkennen, ich bin so, weil bla bla bla. Und darauf kann man sich ja auch ausruhen, ne?
Ja.
Also
genau.
Die Prägung ist sehr, sehr tief. Und das ist eine aktive Arbeit, die es fordert, aus dieser Prägung zu kommen. Aus diesem Selbstschutzmechanismus, das ist ja bei dir nichts anderes als ein Selbstschutzmechanismus.
Ja.
Und der auch seinen Preis hat, ne?
Genau.
In dem Moment, wo du die Mauer runterfährst und nicht mehr möchtest, dass diese unangenehmen Gefühle auf dich einprasseln, prasseln ja auch nicht mehr die ganz angenehmen Gefühle auf dich ein.
Ja, und es hat noch einen anderen Preis, und zwar den, dass ich einfach auch gar nicht mit so vielen Menschen befreundet sein will. Dass ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne für sich alleine rumigelt und viele Personen, die irgendwie auf mich einprasseln, mir eigentlich zu anstrengend sind. Also lieber konzentriert 2, 3, aber bitte nicht 10 oder so.
Weil du gar nicht mit den Emotionen...
Ja, weil ich dann auch mit allen immer das Gefühl habe, ich muss in allen mit in Beziehung treten und dann fange ich mit allen an, irgendwie auch da tiefer einzusteigen. Und wenn es dann zu viele sind, dann habe ich das Gefühl, ich werde nicht mehr allen gerecht, ja, sondern muss ich mich zurückziehen und igel mich wieder alleine.
Ah, genau, das ist es nämlich,
genau,
was du da auch gelernt hast. Und das ist klassisch für einen eigentlich Beziehungsängstlichen, aber du hast diesen Weg aus deiner Prägung geschafft, sich für die Gefühle der anderen verantwortlich zu fühlen.
Genau.
Also wie du dich verantwortlich gefühlt hast für die Gefühle deiner Mutter?
Genau, also es ist ja auch immer die Frage, guck mal, ich spüre es, ja, in Anführungszeichen, dann muss ich es ja auch benennen. Ich kann ja nicht, es ist ja jetzt auch meine Verantwortung, weil ich die Person ja wahrgenommen habe, auch zu sagen, hey, bei dir stimmt doch was nicht, oder?
Ist das so?
Ja, so war's. So ist es nicht mehr. Mittlerweile bin ich da frei von. Also wenn ich das Bedürfnis habe, zu sagen, hey, ist irgendwas, dann mache ich es.
Ja, stopp, interessiert mich ja.
Oder wenn ich sage, nicht jeder geht ja damit auch hausieren. Ist ja nicht jeder, der sagt sofort, hey, heute war wieder so ein Scheißtag und ich muss es unbedingt erzählen, sondern viele erzählen sie einfach gar nicht, sondern bewegen sich einfach im Alltag. Und wenn ich das dann wahrnehme, habe ich ja dann die Wahl zu sagen, hey, ich spreche denjenigen darauf an oder ich lasse es, und viele wollen auch gar nicht darauf. Es ist ja auch nicht so, dass jeder sagt, hey.
An der Bushaltestelle.
Ja, warum, gut, so ist es nicht.
Warum kam denn eigentlich die Kündigung letzte Woche bei Ihnen rein?
Die Superkraft wäre es zu spüren, wenn man mit denen gar nichts zu tun hat.
Beim Vorbeilaufen.
Ey,
das wäre eine furchtbare Superkraft.
Das wäre furchtbar, ja.
Furchtbar.
Aber es gibt, glaube ich, solche Menschen. Es gibt so Hypersensible, die wirklich körperlich wahrnehmen, wie sich andere fühlen. Da gab es auch eine richtig geile Folge von Invisibilia zu.
Ah.
Ein Podcast.
Invisibilia, National Public Radio Podcast.
Genau. Und da habe ich das zum ersten Mal auch so wahrgenommen. Das war für mich auch so ein Aha-Moment, dass ich dachte, ach krass, es gibt sogar eine Diagnose, wenn man so will, dazu für Menschen, die sowas so wahrnehmen. Aber das, was die haben, ist nochmal, was ich glaube zu haben, tausendmal abgecrankt, weil die können schon gar nicht, sind fast gar nicht lebensfähig.
Also, wenn man so will, war deine Mutter eigentlich emotional alleinerziehend, weil dein Vater sich dem nicht gestellt hat, die Emotionen auszuleben mit deiner Mama. Und deine Mama hat euch dafür benutzt, deinen Bruder und dich verstärkt. Nee,
vor allem mich.
Warum eigentlich nicht dein Bruder? Ich meine, der ist ja gar nicht so viel jünger als du, 2,5 Jahre.
Ich glaube, das war einfach nicht mehr notwendig.
Weil du schon alles gegeben hattest.
Also es war, also jeder hat ja auch so unterschiedliche Rollen, glaube ich, bei uns gehabt. Und mein Bruder war auch eher, ist auch jetzt eher der Nehmer. Ich bin, nehme ja gar nichts von meinen Eltern. Also ich will auch gar nichts haben. Mein Bruder fordert richtig. Und ich glaube, das Fordern kommt auch daher, dass er eben nicht so viel bekommen hat. Auch emotional, weil was, egal ob es negativ oder positiv ist, was ich bekommen habe, ich habe ja trotzdem sehr viel von meiner Mutter bekommen, nämlich Aufmerksamkeit.
Und trotzdem habe ich jetzt den Eindruck eher, dass dein Bruder das Lieblingskind ist von deinen Eltern.
Klar, weil er musste sich damit ja auch nie auseinandersetzen. Und er ist auch näher dran, also er will meine Eltern ja auch, er will ja auch mit ihnen im Kontakt sein.
Du willst gar nicht?
Doch, aber es ist, also ich finde schon, dass man auch als Erwachsener dann irgendwann nicht mehr irgendwie wöchentlich, täglich mit seinen Eltern in Kontakt steht.
Komisch, ne?
Das ist ja, also so. Wenn ich daran nachdenke, bei deiner Mutter, als sie dieses Liebestagebuch mit dir führen wollte.
Das war ein Erlebnistagebuch.
Ja, ist es ja im Prinzip das Gleiche. Irgendwie musst du doch als Kind nicht verantwortlich sein für die Gefühle deiner Mutter. Und wenn sie den Wunsch hat, ein Liebestagebuch mit dir zu führen oder ein Erlebnistagebuch, dann kannst du dich davon, kann man sich wirklich auch die Frage stellen, hey, wie viel Kontakt will ich eigentlich mit meinen Eltern? Reicht es einmal die Woche? Reicht einmal im halben Jahr? Also es ist ja jedem selbst überlassen, wie viel er Kontakt mit seinen Eltern haben will.
Ist bei dir das auch so, dass dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, und ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht daran, dass ich eine eigene Familie habe, immer schwächer wird?
Ja klar, es wird sogar erstaunlich schwach dieses letzte Jahr. Also es ist wirklich so krass geworden, dass ich mich manchmal frage, ob es nicht sogar natürlich ist, dass es eine komplette Loslösung gibt. Und dann muss ich mal drüber nachdenken, es gibt ja viele auch, die auswandern oder einen komplett anderen Lebensstil leben, wo sie ihre Eltern vielleicht alle 3 Jahre mal irgendwie an Weihnachten sehen und komplett autark von ihnen.
Ich habe einen Kumpel, der hatte eine Mutter, die war wirklich anstrengend. Mhm. Also wirklich, wirklich anstrengend und ist immer noch ganz schön schrecklich mit ihren Verhaltensweisen. Wahrscheinlich aus einer eigenen Hilflosigkeit, aber ist auch irgendwann egal. Und der hat einfach gesagt, du Mama, ich wandere aus, tschüss, und hat sich nicht mehr seitdem bei ihr gemeldet.
Ja.
Also
ist, und ist da was Verwerfliches dran?
Überhaupt nicht, ist seine Entscheidung. Und ich fand es aber total krass, irgendwie so, ey, du musst doch deine Mutter irgendwie kontaktieren und vermissen oder möchtest, dass sie ein Teil deines Lebens ist. Und er so meinte, und er meinte dann so zu mir, nö, möchte ich einfach nicht.
Ja.
Und ist auch völlig in Ordnung.
Und auf der anderen Seite habe ich mich letztens gefragt, als ich mit meinen Kindern gespielt habe oder auch danach habe ich dann irgendwie in der Küche gestanden und dachte so, hey, wir stecken hier so viel Zeit auch in die Kinder und mein Wunsch ist es ja auch noch mehr Zeit in die Kinder reinzustecken, also noch mehr Zeit
mit ihnen zu verbringen. Stecken hier so viel Zeit. Ja, ist ja so viel Zeit in euch investiert. Ist jetzt das.
Ist ja so. Also das, ich wollte ja jetzt auch mit meiner Tochter wenigstens einen Tag in der Woche mit ihr verbringen, weil wir so ein bisschen aneinander vorbeileben. Sie macht sehr viel mit meiner Frau und klar, wir haben, begegnen uns im Alltag und spielen miteinander, aber es gibt nicht so diese Vater-Tochter-Momente mehr, so wo ich wirklich einen ganzen Tag oder einen ganzen Nachmittag mit ihr verbringe.
You gave love!
Und da habe ich mich dann auch mit meiner Frau drüber unterhalten und meinte so, ey, wir stecken hier so viel Zeit in die Kinder und am Ende werden sie so ein Arschloch wie ich und wollen gar nichts mehr von uns wissen. Für was machen wir das eigentlich alles? Also ist natürlich alles mit einem Augenzwinkern, aber es natürlich kann es sein, dass auch meine und auch deine Kinder oder deine Tochter trotz der Zeit, die man mit ihnen verbringt, irgendwann sagen, hey, Papa, ich wandere aus oder ich, keine Ahnung, ich habe jemanden kennengelernt, der wohnt.
Nach all dem, was ich in dich investiert habe.
Und ich sehe mich dann schon so, du wanderst nicht aus, Fräulein.
Ich will jetzt hier auch mal ernten.
Genau.
Du, Tochter, kommst mich jeden Sonntag besuchen.
Und das wäre aber völlig legitim. Also ich habe sofort auch gemerkt, ja, und dann wäre es so. Ja, dann ist es auch in Ordnung. Und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt sage ich mir, ich würde mir natürlich wünschen, dass meine Kinder irgendwie ein Leben lang präsent sind in meinem Leben. Aber wer weiß, vielleicht ist es in 20 Jahren gar nicht mehr so. Vielleicht sagt man sich, auch ich als Eltern distanziere mich von meinen Kindern, weil die jetzt ihr eigenes Leben leben und ich habe andere Themen. Wer weiß.
An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und dieses Mal geht es um die Familienregion Salzburger Saalachtal. Ich mache ja total gerne Urlaub in der Natur. Und ich liebe die Berge. Ich liebe Wasser in den Bergen, ist einfach so klar, so rein. Die Natur ist so satt dort, so grün. Es kehrt eine innere Ruhe ein, die unvorstellbar ist. Also wirklich, gehst dorthin und es ist so, als ob alles, was so in dir drin ist, sich einfach ausbreiten kann und Platz hat und du dich geborgen, wohl und gut fühlst. Und deswegen liebe ich erstmal prinzipiell Urlaub in Österreich. Und wir können euch sehr das Salzburger Salachtal empfehlen. Das ist eine Familienregion, die ist auf Kids spezialisiert. Es gibt wildes Wasser, also alles rund ums Wasser. Es gibt natürlich auch ganz tolle Wanderwege. Ihr könnt da sehr, sehr viel machen.
Und ich selber habe Sommerurlaub immer mit Urlaub am Meer verbunden und Winterurlaub immer mit Urlaub in den Bergen. Aber wir waren letztes Jahr einmal auch in Österreich in den Bergen im Urlaub. Und es ist einfach was ganz anderes. Und ich habe mich verliebt, im Sommerurlaub auch in die Berge zu fahren.
Ich gehe öfter in Österreich wandern im Sommer, aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Man erlebt die Natur da ganz anders. Es gibt Canyoning mit Kids, das heißt, gibt es verschiedene Rutschen im Wasser, man kann sich mit Seilen ablassen. Sehr, sehr cool, ist auf jeden Fall ein total geiles Abenteuer. Was ich auch in den Bergen liebe, man hat irgendwie immer eine Erfrischung.
Mhm.
Es gibt Kinderrafting für Wellenbezwinger, also als Team heißt es, im Raftingboot durch die Wellen zu gleiten. Natürlich kann man auch wandern am Wasser. Es gibt das Naturbadegebiet vor der Casa. Also wenn man sich da schon allein Bilder anguckt, kriegt man sofort Lust darauf. Natürlich kann man Fahrradtouren machen mit E-Bikes und vieles, vieles mehr. Guckt euch bitte unbedingt die Region Salzburger Salachtal an, wenn ihr mit Kindern oder ohne Kinder Urlaub machen wollt. Das geht beides sehr, sehr gut.
Mehr Infos findet ihr natürlich in den Shownotes und auf lofa.com.
Und jetzt nochmal zurück zu deiner Prägung. Hast du überhaupt das Bedürfnis, da Dinge zu verändern? Also Verhaltensweisen beziehungsweise mehr Entscheidungsmöglichkeiten für dich zu kreieren?
Ich habe schon ganz viel verändert.
Ja, ich meine, jetzt hast du es erkannt, diesen...
Also ich habe es schon vorher erkannt.
Selbstschutzmechanismus.
Ich würde schon behaupten, ich habe es schon vorher erkannt, aber ich habe so genau noch nie definieren können, was eigentlich passiert ist. Aber mein ganzes Verhalten, was ich ja schon an den Tag gelegt habe, ich wäre, glaube ich, heute ein ganz anderer Mensch, wenn ich einfach so geblieben wäre, wie ich es damals gewesen bin. Und so auch diese ganze Negativität, die ich ja auch aufgesaugt habe damals von meiner Mutter und dann auch selber so gelebt habe. Es gab ja keinen Tag, wo ich nicht gesagt habe, es gibt irgendwas, woran es was zu meckern gibt. Ja, es fängt beim Wetter an und hört am Ende an den Beziehungen, die man mit Freunden führt, auf. Also überall gab es was, es hätte doch noch ein bisschen besser sein. Ja, hast du gut gemacht, aber der Satz, und das musste ich irgendwann aktiv verändern, weil ich auch gemerkt habe, im Freundeskreis, auch mit dir, dass mir das immer wieder gespiegelt wurde. Hey, warum meckerst du eigentlich immer über alles? Warum kann ich einfach mal, können die Sachen nicht einfach auch mal gut sein, wie sie sind? Und wenn ich da in meinem Jum geblieben wäre, glaube ich, wäre ich auch ein sehr verbitterter, nicht lebensfähiger, in Anführungszeichen, Mensch gewesen heute. Und würde wahrscheinlich auch nicht eine Beziehung führen und hätte nicht zwei Kinder. Es hätte einen riesen Rattenschwanz mit sich gezogen.
Ja, unbedingt.
Weil man sagt ja nicht umsonst, man soll sich auch in irgendeiner Form Menschen suchen, die einem gut tun.
Mhm.
Und ich war eine Zeit lang jemand, der den sich niemand gesucht hätte, weil so richtig gut getan habe ich niemandem.
Noch nicht mal dir selber.
Also in Anführungszeichen.
Aber wie hast du dich aus der Prägung gelöst? Weil das ist ja so das Schwere eigentlich, ne, da rauszugehen.
Ja, also ich habe irgendwann mal in der Pädagogik gelernt, es gibt diesen Mechanismus des Reframings, dass man einfach alles, was Kinder tun oder auch Erwachsene, dass man versucht, immer alles in ein positives Licht zu rücken. Also wenn jemand klaut in der Jugendhilfe, dann nicht immer zu sagen, oh ey, er hat schon wieder geklaut, das dieser blöde Kind.
Ekliche.
Sondern dann zu sagen, hey klar, der hat geklaut, aber am Ende stellt er sich auch krass geschickt an, weil er sich nicht erwischen lässt. Also dass man alles...
Doch, dann hättet ihr es ja nicht herausgefunden. Ja,
nur als Beispiel.
Okay, aber gut.
Alles, was in irgendeiner Form negativ konnotiert wird, habe ich dann auch bei mir versucht zu sagen, hey, aber auf der anderen Seite ist es doch...
Bin ich toxisch positiv geworden.
Ist es doch
geworden.
Schön, dass ich es erkannt habe. Ja, also das ist erstmal der erste Schritt. Ja.
Ja.
Ah Mann, es wird das wieder so scheiße, es hat gar keinen Sinn rauszugehen. Ah, schön aber, dass du erkannt hast, dass scheinbar das Wetter nicht so gut werden könnte, weil du die Wolken gelesen hast und dadurch erkannt hast, wie das Wetter sich an dem Tag gestaltet. Also alles, was irgendwie negativ auf mich eingeprasselt ist, jeder Gedanke habe ich proaktiv versucht umzumünzen in was Positives. Durch dieses Verhalten hat sich dann nach und nach das verändert, dass ich erstmal das Positive gesehen habe und nicht immer erst das Negative. Und daraus ist dann irgendwann entstanden, dass ich einen sehr, glaube ich, einen gesunden Mittelweg gefunden habe zu, hey, es gibt Sachen, die scheiße laufen und es gibt Sachen, die gut laufen und die dürfen aber auch so sein für sich, wie sie sind. Und ich muss nicht weder das Positive abwerten, noch muss ich das Negative noch tiefer ziehen, als es eigentlich ist.
Mhm. Also hast du eigentlich ein Spielfeld geschaffen, wo beides sein darf?
Genau.
Wo du gesagt hast, okay, das eine ist okay, das andere ist okay, ohne ins toxisch-positive oder ins negative abzurutschen.
Genau, und ich musste es natürlich auch sein, weil ich damals in der Arbeit in der Jugendhilfe ganz viel mit Jugendlichen zu tun hatte, die ja sowieso grundweg negativ, also wenn ich schon negativ war, kamen die auf mich zu und alles war scheiße. Und dann auf der anderen Seite derjenige zu sein, so, hey, nee, ist doch alles gar nicht so scheiße. Guck mal, du hast das schon hinbekommen und das hier und la. Also ich musste ganz
positiv sein und nicht, was hätte das gebracht, wenn ich dann mich mit denen, ja, du hast recht, ist wirklich richtig scheiße. Deine Mutter hat dich verprügelt und dich 3 Monate lang in der Wohnung ohne Strom leben lassen und keinem ist ausgefallen. Am besten würde ich jetzt in deiner Meinung nach, weiß nicht, macht es überhaupt noch Sinn, weiterzuleben? Also so kann ich ja nicht mit den Jugendlichen agieren, sondern ich musste ganz auf die ganz andere Art versuchen, mit denen umzugehen. Und
hey, immer es ist alles super.
Die positiven Sachen rauszukitzeln. Das hat mir auch sehr geholfen, dann zu sehen, hey, okay, bei mir gibt es diese Themen auch. Ich kann die auf meine Art auch angehen.
Und wichtig ist es dabei, ich glaube, in so einer Umprägungsphase oder in so einer Neuprägungsphase, dass man das mal extrem leben kann mit diesem nur positiv und hey, wie kann ich hier auch den positiven Winkel sehen? Aber dass beides sein darf. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil sonst kann es ins toxisch-positive gehen.
Klar.
Und es gibt eigentlich nichts, was unglücklicher macht als toxische Positivität. Das heißt, gar nichts Unangenehmes darf mehr sein. Alles ist super. Hä, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Ich den noch einmal höre. Es gab mehrere Studien in der Glücksforschung dazu, dass je höher das Bestreben einer Nation ist, wirklich, wirklich glücklich zu sein, und es gibt sozusagen so einen Druck, glücklich zu sein, desto größer ist das Unglück.
Ah.
Also wir versuchen so oft glücklich zu sein und ey, wie kann ich denn noch, was macht mich denn überhaupt glücklich?
Ja.
Ich glaube, es ist gar nicht immer das. Es ist ganz, ganz oft eher die Frage, wie bin ich in Gemeinschaft, wie bin ich in Beziehung? Was tut mir gut?
Ja, was macht Sinn für mich?
Ja.
Ich hatte auch nochmal ein Beispiel dazu, weil es mir gerade einfällt. Wir waren ja im Urlaub mit meiner Familie und sind auf so einen Hof gekommen, das hatte meine Frau alles gebucht, das war auch nicht billig, und sind da angekommen und ich habe schon gedacht so, hier gibt's viel zu meckern, hier könnte ich ganz viele Sachen benennen, die mir nicht gefallen, aber ich habe richtig mal, okay, ich benenne hier einfach gar nichts und dann sehe nur die positiven Dinge. Und dann habe ich bei meiner Frau so gemerkt, wie sie, als wir uns die ganzen Sachen angeguckt haben, immer mehr aufbrudelte und ich so schon dachte, okay, hier kommt gleich was. Und irgendwann ist sie dann ausgenommen und meinte, das ist so scheiße hier. Was ist das? Das sah auf dem Fotos ganz anders aus. Was fällt denen ein? Und ich so, und mir ist so ein richtig so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich sagte so, ey, gut, dass du das benannt hast, weil wenn ich gesagt hätte, wie scheiße das hier gewesen wäre und ich hatte schon den Impuls, über alles zu meckern, hätte ich mir wahrscheinlich anhören müssen, warum meckerst du wieder über alles? Das war eine krass exemplarische Situation, um nochmal zu erkennen, wie ich da auch an mir arbeiten musste und wie ich auch mittlerweile so Sachen erkenne. Und ich glaube, um da auf dich nochmal zurückzukommen, ganz wichtig ist, sich auch immer das bewusst machen. Also zu sehen, was passiert ja gerade eigentlich bei mir? Also ist es jetzt wirklich eine schlechte Situation? Wie könnte ich nochmal versuchen, diese Situation anders einzuschätzen und zu bewerten und nicht in so ein altes Muster zu verfallen?
Ja, und dasselbe ertappen, dafür brauchst du das Bewusstsein dafür, dass es dieses Muster gibt, aber auch den Freiraum, den geistigen, um in der Situation agieren zu können, ne?
Ja.
Um überhaupt dein Muster erkennen zu können. Das Bewusstsein, aber in der Situation auch den geistigen Freiraum. Und den hast du anscheinend mehr und mehr. Übrigens haben wir noch ein paar Fragen gekriegt über beste@bestefreundinnen.de. Ihr schreibt, wenn ihr uns hier erreichen möchtet, am besten an diese E-Mail und macht einfach im Betreff Vaterfreund, dann wissen wir, dass die hierher gehört. Und ihr könnt natürlich auch diesen Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Und bei Spotify und bei Apple Podcast freuen wir uns besonders über eine Bewertung und ein kleines Kommentar. Dann wissen wir, ob und wie euch der Podcast gefällt. Wir nehmen uns da oft Zeit für und lesen uns das durch. Das ist richtig, richtig lustig. Jan hat geschrieben und er schreibt, beim Kennenlernen von Frauen ist es oft so, dass wenn ich direkt sage, dass ich Kinder habe, dass die Frauen abspringen. Wenn ich das später gesagt hätte, dass ich Kinder habe und ihr die Chance gegeben hätte, mich kennenzulernen, hätte sie dann gesagt, es ist okay. Warte ich erst mit der Info und gebe ihr die Chance, mich als Menschen erst kennenzulernen, oder sage ich es direkt? Wisst ihr, was ich meine? Was ist der richtige Weg?
Oder also man könnte auch formulieren, lass ich sie erst in die Falle tappen und dann nicht mehr raus. Oh nein, ich habe mich in ihn verliebt, aber er hat 2 Kinder.
Wie würdest du es denn machen, Max, wenn du dich jetzt von deiner Frau trennst und alle Karten neu gemischt auf den Tisch legen würdest, lernst eine neue Frau kennen, würdest du direkt sagen, ja, übrigens, ich habe 2 Kinder. Schon ganz schöner Ballast, so 2 Kinder so.
Auf jeden Fall, richtig Ballast.
Also ich spüre es auch direkt, wenn man es so ausspricht. So.
Du bist doch derjenige, ich bin doch gar nicht derjenige, der
ja, aber sag du doch mal bitte.
Ich habe keine richtige Antwort darauf. Ich glaube, ich würde es erstmal nicht aufkommen lassen, aber ich würde es auch nicht verstecken. Also man würde es vielleicht sehen, weil ich, keine Ahnung, mein Profilfoto, wo würde ich denn meine zukünftigen Partnerinnen einfangen wollen? Bei Tinder oder wo mache ich das?
Du kannst es mein Weg. Du bist ja beim Kindergarten jetzt erstmal.
Ah, okay, ich mache.
Na gut, dann.
Ja, das ist natürlich offensichtlich.
Captain Obvious.
Nee. Auf der Straße. Ich lerne ihn auf der, ich spreche ihn an. Oder sie vor allem, nicht ihn. Und wir verabreden uns zu einem Date und dann kommen wir so ins Gespräch. Ich glaube, wenn in dem Gespräch, würde ich es erwähnen. Mhm. Also ich würde nicht meine Kinder verleugnen. Ich würde nicht gleich sagen, ach übrigens, bevor wir hier loslegen.
Ich habe zwei Kinder. Das wird nicht eine ganz einfache, leichte Nummer. Ich habe zwei Kinder.
Genau, aber wenn wir über Dinge unterhalten und ich Alltagssituationen beschreibe, ich glaube, das würde ganz schnell passieren, ganz organisch.
Ja.
Ich war gestern unterwegs mit meinem Sohn. Ach, du hast einen Sohn.
Ah, ja, und noch eine Tochter, by the way. Und zwei Kinder, von denen ich nichts weiß.
Genau. Ich glaube, da wäre ich nicht der Typ für. Weil du musst ja ein ganzes Lügenkonstrukt aufbauen. Es sei denn, du hast halt nicht so viel Kontakt mit deinen Kindern. Aber wenn dein Alltag trotzdem noch in irgendeiner Form sich dadurch bestimmt und du von den Erfahrungen berichtest, die du die letzten Tage und dann erlebt hast, musst du ja immer was ausblenden und ein Lügenkonstrukt aufbauen. Ich glaube, das würde mir jetzt schwerfallen.
Absolut, absolut.
Aber wie machst du es denn? Du bist doch der Profi.
Ich, immer wenn es organisch auf das Thema zu sprechen kommt, hadere ich für einen ganz kurzen Moment, weiß sie das eigentlich schon oder nicht? Und dann haue ich es einfach raus. Weil am Ende, wenn es dann mal nicht klappt, ist doch auch okay.
Mhm. Also, und hat es schon mal dazu geführt, dass du...
Never. Also vielleicht hat es schon mal genau dazu geführt, aber ich habe es nie bewusst wahrgenommen. Mhm. Vielleicht gab es schon mal die Situation, dass die Frau gedacht hat, ey, jetzt hat der Typ noch ein Kind. Boah, nee, hat so schon nicht so gut gepasst und jetzt noch ein Kind.
Bam. Aber bis hierhin war er so unbefleckt und jetzt dieser Schandfleck.
Aber Lars, du, es ist manchmal auch eine Form, wie man es formuliert, dass du so, ja und übrigens, ich habe auch Kinder. Oder ob du sagst, hey, und letzte Woche war ich mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter im Schwimmbad, das war richtig krass.
Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, eine gewisse Leichtigkeit mit reinbringen.
Ja.
Und dass es in dem Alltag ganz organisch integriert ist. Also dass es irgendwie gar kein Fremdkörper ist, den man, ich habe Kinder.
Wir müssen gucken, wann wir uns überhaupt sehen können mit Kindern.
Dass es einfach ein ganz natürlicher Umgang ist, der sich in dem Alltag gestaltet und überhaupt nicht als Belastung wahrgenommen wird, wenn es so ist.
Ja.
Ich glaube aber leider haben es Männer auch ein bisschen einfacher.
Ja.
I'm sorry.
In den meisten Fällen, also Lars jetzt nicht, aber in den meisten Fällen,
aber davon kann er doch profitieren, ohne zu lügen.
Ja, total. In den meisten Fällen ist es für Männer mit Kindern einfacher zu daten als für Frauen.
Ja, weil die Last der Kinder, die schwere Last bei den Frauen liegt.
Ja, 9 von 10 Alleinerziehenden sind Frauen und nicht Männer.
Mhm.
Und das ist schon ganz schön krass.
Und das kann er sich zunutze machen.
Das auch.
Weil es muss ja erstmal keiner wissen, dass er die Kinder bei sich hat die meiste Zeit. Oder? Da kann er einfach berichten und dann irgendwann nach einem halben Jahr... Ach, was du mir irgendwie verheimlicht hast die ganze Zeit, ist, dass die ganze Zeit bei dir leben und rund um die Uhr da sind.
Die ganze Zeit. Sie sind jetzt ja auch mal in der Kita und so. Macht da mal nicht so ein Fass auf. Ja, ich glaube, da bei sich bleiben und je krasser man zu den Themen und zu sich steht, desto krasser ist die eigene Anziehungskraft und sich anfangen zu verbiegen für irgendeinen anderen Menschen. Egal, was das für ein Thema ist. Das ist wirklich immer der Anfang vom Ende.
Also ich stelle mir deine Dating-Situation auch so vor, dass du, wenn du von deiner Tochter redest, auch immer sehr positiv und sehr beflügelnd und das ist alles, hat eine Leichtigkeit und nicht Sätze formulierst, wo ja und dann, ja ich musste die dann gestern aus der Kita abholen und dann wollte...
Ehrlich gesagt empfinde ich das auch als nicht so störend. Also klar kann ich verstehen, dass für andere Menschen das auch sehr oft belastend ist und Kinder haben ist ultra anstrengend, aber wenn ich wirklich in mich gehe, klar gibt es super anstrengende Tage und so und das, aber allgemein empfinde ich es als sehr, sehr bereichernd und eben nicht als Belastung.
Und wenn man das hinkriegt, dass man diesen Blick auf die eigenen Kinder und auf sein eigenes Leben kreiert.
Noch so eine Belastung, eine Beziehung in meinem Leben.
Dann,
ja, und es gibt auch Momente, wo ich es als belastend empfinde.
Ja, natürlich, die gehören auch dazu.
Die gehören auch dazu. Und wenn du das integrieren kannst, Lars, ganz, ganz natürlich und dabei bei dir bleibst, dann ist eine neue Fährte offen, die du beschreiten kannst.
Dann könnte es sogar ein Vorteil sein.
Game Changer!
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.